So, Mike.
Ja.
Wie sieht's aus bei dir?
Sehr gut, aber
sehr gut, aber sehr gut, aber sind immer ganz doofe Zusammenstellungen.
Timo müsste aber was sagen, kurz.
Ja, ich kann was sagen. Würde ungefähr so sprechen. Und dann kannst du mal prüfen, ob das funktioniert, wenn ich so spreche, wie ich gerade spreche.
Wenn du lauter sprichst, dann nimmt das Mikrofon dich auch auf. Das ist schon mal schlecht. Mhm. Ach, das ist alles herrlich.
Herrlich. Naja, wir versuchen es. Herrlich.
Nützt ja nichts jetzt. Nützt ja so nichts.
Nützt ja nichts.
Ich gucke jetzt nochmal, ob ich in diesen das Pisten nicht reinkomme.
Thematisieren wir denn, dass wir schon mal eine Aufnahme verkackt haben?
Oh, klar, sicher. Wir sind uns ja vor nix fies.
Okay.
Oder es sei denn, einem von uns dreien ist es peinlich. Mir ist es nicht peinlich.
Nö. Nö, aber ist ja ganz nett dann. Ich finde es okay.
So, Mike, die Maus klickt immer noch. Was machst du?
Ja, ich komme hier nicht in diese scheiß Aufnahme rein. Was?
Mein Laptop. Möchtest du dir jetzt deine Aufnahme von Samplitude anhören?
Nein. Ich habe nochmal versucht, in den über den Laptop reinzukommen, aber da zeigt er mir irgendwelche Hieroglyphen ab.
Nein, mach das nicht. Wir haben ja jetzt drei Leute im Chat und drei Leute verstehen sich. Ist alles gut.
Ja.
So, also, es geht wie folgt. Mike und ich quatschen jetzt ein bisschen dummes Zeug, dann machen wir eine kleine Sprechpause. Dann moderiere ich dich an und hole dich quasi mit in unsere Runde herein. Dann werden wir über und mit dir sprechen, quatschen. Dann haben wir ein Zitat, was wir uns um die Ohren hauen. Dann werden wir uns ein Lied wünschen. Wir werden natürlich über die Staffel sprechen, die gerade läuft und viele andere Dinge vielleicht auch noch, die uns interessieren oder alle anderen interessieren könnten. Oh, und dann ist der Abend auch schon rum, dann ist auch schon bestimmt 1 Uhr und wir können dann ins Bett gehen. So, dass wir endlich können es laufen.
So, machen wir es.
So, ich muss jetzt im Kopf versuchen, möglichst gut umzuswitchen von Technikstress auf losgelösten, witzigen Podcast. Aber es wird mir schon gelingen.
Vor allen Dingen muss ich mir jetzt wieder irgendein Lied überlegen.
Puh. Weißt du das nicht mehr?
Es gibt.
Ja, doch, das war Still Dre von Dr. Dre.
Ja, dann nehmen wir das doch.
Ja.
Dass du das noch weißt, du verrückter Typ. Daran sieht man wieder, da ist nicht mit zu spaßen. Der vergisst nichts. Sag mal, Mike, ist schon wieder Podcast? Mal
probieren. Endlich.
Ist schon wieder Podcast? Ehrlich?
Endlich ist schon wieder soweit.
Das ist toll, nicht gehört, ne? Nee, wir haben uns ganz lange nicht gehört. Wir haben ja jetzt auch nur ungefähr 90 Minuten gebraucht, um unsere Technik mal wieder hinzustellen.
Einfach kann jeder sein.
Würde unser Gast übrigens alkoholische Getränke zu sich nehmen, dann wäre er wahrscheinlich schon sturzbesoffen. Ist er aber zum Glück nicht.
Ist er zum Glück nicht.
Bist du im Urlaub gewesen, Mike? Eigentlich bist du ja immer
noch. Natürlich
nicht.
Nein.
Was? Nein.
Der Running Gag fällt heute weg.
Warum?
Bin ich nicht im Urlaub gewesen.
Okay.
Weil auch ich mal arbeiten muss. Ich muss ja den Urlaub auch irgendwie verdienen.
Ach du liebe Zeit.
Und deswegen geht es erst im Dezember wieder los.
Im Dezember? Wann?
Ich befürchte 30. Ich glaube 30.
Okay, dann bin ich übrigens schon 5 Tage weg.
Das weiß ich, denn du bist ja bei unserem Patenkindertreffen wieder mal nicht. Glänzt du mal wieder mit Anwesenheit?
So sieht das nämlich aus. Ihr seid herzlich eingeladen nach Passau. Das ist gar kein Problem.
Auf.
Könnt ihr rumkommen?
Das ist ein bisschen weit, oder?
Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Aber du fährst ja gerne Auto, habe ich gehört.
Ich fahre gerne Auto, aber ich bin ja schon da. Ihr müsstet ja nachkommen. Stimmt. Merkst du was?
Merkst du was? Nee, ich fahre ja in die andere Richtung. Ich fahre ja wieder ans
Meer. Fährst ans Wasser.
Ans Wattenmeer.
Na, froh, ans Wattenmeer. Warum heißt das eigentlich Wattenmeer? Nur weil da alle 8 Stunden Matsche ist? Was hat das mit dem Meer zu tun?
Weil es dann aus, ja. Das ist eine gute Frage.
Ja.
Warum heißt das Wattenmeer Wattenmeer?
So, weißt du was? Wir machen jetzt Musik.
Mach mal.
Alles klar.
Bis Bis gleich.
Bis gleich. So, und wir sind wieder da. Das ist toll. Ich freue mich.
Ich auch.
Wir haben nämlich heute, Mike, mal wieder einen Gast, den du organisiert hast. Wer hätte das gedacht? Weil alle unsere Gäste organisierst du uns.
Verrückt, ne?
Beziehungsweise, nee, ich glaube, einen habe ich sogar mittlerweile schon besorgt.
Einen hast du besorgt.
Einen habe ich besorgt. Wie auch immer. Keine Ahnung. Heute wird es übrigens, heute, Mike, zuhören. Zuhören, ganz wichtig. Heute gehen wir nämlich der Sache mal so richtig auf den Grund. So richtig auf den Grund. Und da wird es bestimmt ein bisschen Fremdschämen geben und bestimmt auch ein paar witzige Sachen geben, weil wir treffen uns heute mit einem Detektiv. Nicht mit irgendeinem Detektiv, sondern mit dem RTL-Versicherungsdetektiv. Wir begrüßen heute Timo Heidmann. Hallo Timo.
Ja, moin. Moin in die Runde.
Hallo Timo. Schön, dass du dran geblieben bist, nachdem wir Aufnahme 1 vor 8 Wochen komplett verkackt haben. haben wir uns heute auch nur 90 Minuten Zeit genommen, um so weit sendefähig zu werden, aufnahmefähig zu werden, dass wir jetzt starten konnten.
Sag mal ganz kurz, ne?
Irgendwas haben wir letztes Mal technisch nicht ganz so richtig auf die Pfanne gekriegt. Ich sag mal, wenn so Produktionen so richtig hochklassig werden, dann hat man ja eine Generalprobe. Verbuchen wir es mal so. Wir hatten eine gute Generalprobe und jetzt wird es ernst.
Ach, das ist schön, wenn der Gast einen rehabilitiert. Ich freue mich. Ich bin total begeistert.
Ja, ganz kurz.
Ja.
Wenn hier die Zeit läuft, dann nehme ich auf, richtig?
Ja, wenn die Zeit läuft, dann nimmst du auf.
Das ist schon gut. Und wenn sich hier irgendwas bewegt und rot färbt auch.
Das ist auch richtig.
Not hast du die Absicherung mit Skype auch noch dabei.
Selbstverständlich, Mike. Mach dich ausnahmsweise mal nicht verrückt. Also wenn wir das jetzt nach 90 Minuten nicht scharf geschaltet haben, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Mein bester Freund ist Maler, Lackierer, Meister. Und wenn irgendwas auf der Baustelle nicht so läuft, wie der sich das vorstellt, beleidigt er alle immer durch die Bank mit Amateure. Und ich glaube, so würde der uns jetzt auch beschimpfen.
So sieht das mal aus. Ja. Was machen wir heute? Wir machen heute ein Gespräch mit Timo. Wir werden uns ein bisschen was erzählen lassen aus seinem Berufsleben. Wir werden uns Musik wünschen. Wir werden uns wieder Zitate um die Ohren hauen. Vielleicht macht Timo ja sogar mit, wer weiß das schon. Und dann starten wir wie immer mit der Frage, die ich jeden Gast frage. Timo, was hast du heute gemacht?
Oh, heute was ganz Spannendes. Ich habe gearbeitet. Das war aber dann weniger spannend, sondern danach war heute hier St. Martin in der Kita meiner Tochter. Und das war ganz süß, weil sie noch sehr klein ist, 2 Jahre. Und mit diesen ganz kleinen Menschen natürlich auch der Martinszug dann nicht so groß ist. Es war jetzt auch nichts Offizielles mit Pferd und Riesenfeuer, sondern ganz, ganz klein gehalten. Ja. Und es war sehr gemütlich. Kleines Feuer, ganz kleines Theaterschauspiel mit Gitarrenmusik. Und
war sehr cool.
Sehr, sehr heimelig. Das war toll. Und die Laternen, die Zwerge da gebastelt haben. Ich weiß nicht, irgendwie nehme ich es dann jetzt auch, wenn ich selbst als Vater Betroffener bin, anders wahr, als das sonst immer so war. Selbst meine eigenen Laternen habe ich nicht so wahrgenommen, wie als die Kleine dann mit ihrem selbstgebastelten Tyrannosaurus Rex da um die Ecke kam, der so furchtbar süß aussah.
Das finde ich total spannend. Du gibst mir gerade ein Flashback in meine Zeit, wo ich junger Vater war. Und ich kann genau das, was du gerade sagst, total nachvollziehen, weil wenn du noch nicht Vater bist und junger Mann, wie auch immer, dann nimmst du ja St. Martin gar nicht so wirklich richtig wahr. Es ist St. Martin und man sieht irgendwo mal so ein paar Laternen, Rabimmel, Rabammel, Rabun, die Welt ist wunderbar. Aber plötzlich bist du mit in so einem Laternenumzug und egal wie groß oder wie klein der ist, das kriegt sofort ein anderes Format. Finde ich total gut. Du hast vollkommen recht. Ja, und da bist du tapfer mitgegangen. Wie war das Wetter? Hat es geregnet oder war es trocken?
Nein, das war alles entspannt. Das war sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, das war eine ganz kleine Runde. Es war einmal um Pudding. Also die Distanz dieses Zuges war 4 Minuten. 5.
4 Minuten.
Vielleicht ein bisschen mehr, weil es dann mal stockte.
Okay.
Aber ganz grundsätzlich, die Strecke hätte man, wenn man normal geht, in 4 Minuten ablaufen können. Das war okay. Wirklich einmal um Block.
Okay, und dann habt ihr euch an der Kita wieder getroffen und da ging es dann noch ein bisschen weiter.
Genau, ne? Kleine sehr Feuerschale schön. Und so ein bisschen Bockwurst und ein bisschen Kakao und ganz gemütlich.
War da noch ein Pferd dabei?
Nein, kein Pferd.
Haben die Kinder die Laterne gebastelt oder mit Mama und Papa zusammen?
Ja, nee, in der Kita dann mit den Betreuern, ne?
Ja.
Ich habe die da tatsächlich das erste Mal gestern Nachmittag gesehen, als man sie dann mit nach Hause nehmen durfte.
Oh, sehr cool. Elektrisch befeuert oder
ja,
ein Teelicht drin?
Nee, LED, Batterie.
Vorbildlich. Wir sind ja im 21. Jahrhundert angekommen.
Genau.
Ja, sehr cool. Lieber Timo, was mich persönlich schon immer irgendwie interessiert hat, ist jetzt weniger, dass du im Fernsehen zu sehen bist, weil da brauche ich ja nur auf den Knopf drücken und dann bist du im Fernsehen zu sehen. Aber wird man so ein RTL-Versicherungsfernsehdetektiv, wird man das einfach so? Fällt man da vom Himmel oder wird man gecastet oder wie entwickelt sich sowas?
Tatsächlich hast du schon richtig gesagt, es entwickelt sich. Also das Format gibt es jetzt mittlerweile schon locker zwölf Jahre.
Okay.
Ich bin seit Ende 2011 dabei, 2011, 2012, so jetzt 10 Jahre, 11 Jahre. Und ursprünglich ist das Format entstanden, weil ein Redakteur die Idee hatte, Schadenregulierer von der Versicherung von einer TV-Kamera begleiten zu lassen, von einem Kamerateam begleiten zu lassen. Ursprünglich hat das dann ein Kollege von mir gemacht, 2 Jahre lang, wenn ich da richtig liege. Und danach habe ich dann von ihm übernommen. Das hatte so ein bisschen kapazitäre Gründe. Wir brauchten mehr Fälle. Dann haben wir erst mehrere Regulierer quasi gefragt und irgendwann haben wir festgestellt, nee, ist doch Quatsch, wir fischen alle im gleichen Teich und macht doch viel mehr Sinn, wenn wir statt jeder in seinem normalen Gebiet sich begleiten lässt, wir halt auf ganz Deutschland gucken und dann halt einer die Kameraarbeit macht und wir aus ganz Deutschland die Fälle suchen. Und so kam das dann, dass die Entscheidung her musste, wer macht denn jetzt weiter? Und dann ist die Entscheidung auf mich gefallen und seitdem bin ich im Boot. Und Entwicklung deshalb, weil na klar, also das Format heißt von Anfang an die Versicherungsdetektive. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ist natürlich so ein bisschen Crime und so ein bisschen RTL-typisch. Der Job heißt eigentlich Schadenregulierer. So. Und beim Schadenregulierer ist es natürlich so, dass wir auch im Großteil einfach Schäden regulieren, die vernünftig sind, wo die Kunden vernünftig sind, wo es aber eben darum geht, den Kunden gute Lösungen zu bieten, den Schaden richtig zu steuern, Handwerker richtig zu steuern und am Ende auch dafür zu sorgen, dass das alles vernünftig bezahlt wird.
Ja.
Und in dem Format natürlich schauen wir dann schon darauf, auf den Missbrauch und wir jagen da so gesehen die Verbrecher und wir legen den, wir legen den Schurken das Handwerk. Es kommt aber auch vor, dass eben sich Fälle dann als skurril und unglaubwürdig erstmal anfühlen, sich dann aber doch als glaubwürdig herausstellen und den Menschen natürlich helfen wir dann auch, dass sie so gesehen zu ihrem Recht kommen.
Okay, aber wenn wir jetzt, ich muss der Firma oder dem Sender RTL schon Recht geben, stell dir mal vor, wie spießig sich das anhören würde, wenn man jetzt ein Sendeformat entwickelt hätte mit der Überschrift die Schadenregulierer.
Ja, na klar.
Da kriegst du ja schon Kopfschmerzen, wenn du die Fernsehzeitung aufschlägst.
Sehe ich auch. Ist jetzt nicht so sexy, jawohl.
wie viel Hollywood bekommen wir präsentiert, wenn ich das mal so ein bisschen spitz formulieren darf? Macht ihr noch was dazu, beziehungsweise gibt's da noch, wird da noch was, keine Ahnung, wird da irgendwo noch was nachgepudert von der Handlung her? Oder ist das wirklich Kamera an und so wie es rauskommt, wird es quasi mehr oder weniger gesendet.
Mhm. Also, erstmal muss, also ich würde selber nicht glauben, wenn ich nicht echt da mitmachen würde. Also ich habe jetzt letzten Sonntag lief ja die letzte Folge der jetzt Staffel 2022.
Ja.
Und die Fälle von Patrick kenne ich ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber auch ein Kerl, der sich da um Kopf und Kragen redet mit irgendeiner Tischplatte, wo er sagt, sein Bruder hätte irgendwie einen Plicken aus der Platte rausgehauen, weil ihm da ein Besteck runtergefallen wäre. Und letztendlich stellte sich raus, das war ein Transportschaden, der hat den Tisch quasi so geliefert bekommen, hat eine Entschädigung vom Hersteller bekommen oder vom Lieferanten vom Gartencenter, wo er gekauft hat.
Ja.
Und die hatten sich so geeinigt, das heißt, er hat den so gesehen mit Schaden dann auch bei sich aufgebaut und akzeptiert. Und danach hat er so gedacht, ich melde mal noch einen Schaden. So, wo ich auch so denke, meine Herren, also sowas dann auch vor die Kamera zu kriegen, die Leute drehen mit. Und das ist ja schon wirklich mega skurril. Ich würde es auch nicht glauben, aber ich lege die Hand dafür ins Feuer, die Fälle, die sind alle echt. Also was das angeht, kein Hollywood, sondern es ist so, dass die Menschen im Vorfeld, die Kunden, die Geschädigten gefragt werden, ob es okay ist, wenn da eine Reportage stattfindet über den Termin. Und dann schlagen wir da eben mit einem Kamerateam auf. Und dann läuft der Termin, die Gespräche finden einmal statt, der Termin läuft, wie er läuft und endet, wie er endet. Und er wird nicht zweimal gedreht oder nachgeschauspielert oder irgendwas, sondern es ist der echte Termin. Das Einzige, wo ein bisschen Hollywood vielleicht ist, Hollywood assoziiere ich jetzt mal mit Unterhaltung und so ein bisschen aufgehübscht, ja?
Ja, ja.
Das Einzige, was es ist, ist schon natürlich, wenn wir jetzt zu bestimmten Schadenfällen dann Versuche machen zum Beispiel. Also wo wir in einem entspannten Setting mit Zeit, ohne irgendeinen Druck, ohne irgendein Konfliktpotenzial, einfach mal die Schäden rekonstruieren, sei es jetzt im Kraftfahrzeugbereich, mal tatsächlich den Schaden herbeiführen an einem Schrottauto. Ja? Okay. Oder ich hatte zum Beispiel einen Fall dabei, da war ich bei der Feuerwehr in Köln, da haben wir einfach mal das Sonnenlicht imitiert mit einer 4000 Watt, ich weiß gar nicht, mit einem ganz starken Strahler.
Okay.
Und dann so ein Brennglas-Effekt und dann einfach mal zu schauen, kriegen wir das hin, dass sich durch eine Sonnenreflexion quasi eine Thuja-Hecke in Brand versetzt.
Okay.
Also sowas machen wir dann natürlich und da fangen wir natürlich dann auch schöne Bilder ein, machen mal Drohnenflüge oder was auch immer. Und wenn wir das jetzt mal als Hollywood assoziieren, dann findet das in dieser Komponente statt. Aber eben nicht in der eigentlichen Story, da ist alles echt, da ist nichts geschauspielert, nichts geschönt, nichts dargestellt, sondern es ist der Termin, so wie er läuft. Und da gibt es auch nur die eine Chance. Termin findet statt, Kamera hält drauf und dann
läuft das. Das ist der Oberhammer. Dann gratuliere ich euch übrigens an dieser Stelle zum ehrlichsten TV-Format, was ich kenne. Das ist ja, ehrlicher geht es ja kaum. Ich meine, man kann da ja nur wie ich dann auch schon, also wenn man das jetzt weiß, man blickt ja schon tief in die Köpfe der Gesellschaft oder der einzelnen Menschen. Weil, definitiv. Ich weiß nicht, wenn du da jetzt jemanden, ich sage einfach mal, entlarvst und des versuchten Betruges überführst, dann hat der ja in der Chronologie vorher der Kamera zugestimmt. Ja. Das heißt, der hat sich bewusst auf dieses unfassbar dünne Eis begeben. Mhm. Aber das wird mir im Traum nicht einfallen.
Ja.
Mal ganz davon abgesehen, dass ich totaler Verfechter bin, die Gotha, wir machen jetzt mal ein bisschen Werbung, die Gotha bietet das ja auch an und da profitiere ich total von und ich finde das total gut. Dieses Schadensfreiheitsklassensystem bei den Versicherungen. Das heißt, wenn ich halt eben schadensfrei bleibe in dem Jahr, dann bekomme ich ähnlich wie beim Auto halt eben dann einen Rabatt auf meine Wohngebäudeversicherung. Und das finde ich so angenehm. Ich meine, ich habe eh nie einen Schaden abgewickelt, weil ich von Geburt an verhältnismäßig faul geboren bin. Ich hab da gar keine Lust zu, rauszugucken, wann ist Gewitter angesagt und wann könnte bei mir eine Kachel abgeflogen sein. Deswegen finde ich es total klasse, dass ich endlich mal dafür belohnt werde, dass ich keinen Schaden melde.
Ja, ja. Gut gemacht, ne? Tatsächlich habe ich die Produkte auch und das ist eine Philosophiefrage. Hatte heute erst wieder einen Schadenfall, auch so auf dem Schreibtisch von einem Mitarbeiter, den ich mir eben angucken musste. Da ging es dann darum, also der Mitarbeiter konnte jetzt nicht hin, der musste sich krank melden, da musste ich halt schauen, was machen wir mit seinen Vorgängen so. Und da war dann ein Schaden bei Sturmschaden, schon über ein Jahr alt. Also da geht es dann schon los, dass ein Sturmschaden nach einem Jahr gemeldet wird. Und dann haben wir ein Foto von einem Gartenhaus, wo so die Bitumenbahn halt einfach weggeweht wurde. Man sah, die lag halt irgendwo so auf dem Nachbargrundstück rum.
Okay.
Wo ich aber, also wirklich so eine Gartenlaube, ja. Ich selber habe mir hier mal im Garten so einen Holzunterstand gebastelt. Also du kannst ja halt im Baumarkt für 20, 30 Euro zig Meter Bitumenbahn kaufen, mit so komischen Nägeln draufnageln und fertig ist die Laube, im wahrsten Sinne des Wortes. Da habe ich auch sogar, mein Gott, würde ich für sowas tatsächlich eine Versicherung und dann mit Kostenvoranschlag und Dachdecker und Zip und Zap oder einfach mal wirklich Kirche im Dorf lassen. Das ist halt aus meiner Sicht nicht so unbedingt Sinn und Zweck der Versicherung. Also ich wäre auch, habe ich auch selber auch im Kraftfahrtbereich, also hohe Selbstbeteiligung, weil ich sage, so Schnickschnack-Gedönse zahle ich selbst. Und dann, wenn es mir wehtut, so dann brauche ich Versicherung, aber vorher nicht. Und klar ist die Frage, wann ist etwas Schnickschnack und wann nicht, ist vielleicht auch individuell. Das mag jetzt Steve Jobs nochmal anders bewerten als Timo Heidmann, wo Schnickschnack endet.
Wenn das noch aber, könnte.
Trotzdem irgendwo so,
ne? Ich habe
eine ähnliche Philosophie, wie du es gerade skizzierst.
Ich bin komplett bei dir. Ich habe bei der Kfz, glaube ich, auch SB300, weil alles, was über, also bis 300 zahle ich irgendwie selber und ab da fängt es dann an weh zu tun. Das ist so meine persönliche Grenze. Dann möchte ich ganz gerne, dass mir irgendwer hilft. Mhm. Bist du noch operativ tätig? Oder also ich meine, du bist Schadenregulierer. Und du bist halt eben im Fernsehen unterwegs. Bist du denn jetzt bei der Gotha, wo du ja, glaube ich, ich sage einfach mal, deinen Hauptjob hast, bist du da denn noch im operativen Geschäft tätig, dass du sagst, oder dass du wie ich noch regulierst, oder ist das anders gelagert mittlerweile?
Also im operativen Geschäft bin ich schon tätig, aber nicht mehr als Schadenregulierer, sondern ich habe eine Teamleitung von einem großen Team von Schadenregulierern, also die obere Hälfte Deutschlands. Das sind so meine Kolleginnen und Kollegen, die da draußen unterwegs sind. Und meine Aufgabe ist es eben dafür zu sorgen, dass die bestmöglich arbeitsfähig sind, dass alles drumherum organisiert wird. Ja. Eben so ganz klassisch dann die Personalverantwortung und dann eben auch die Organisation aller Themen, die dann da mit dranhängen. Ich selber raus, selber operativ fahre nicht mehr raus. Das mache ich tatsächlich nur noch, wenn wir sagen, es wird eine neue Staffel produziert. Das ist immer eine Staffelproduktion über ein paar Monate, ein halbes Jahr. Je nachdem, wie schnell wir dann auch ausreichend Fälle in den Kasten kriegen. Wo ich wiederum Kollegen habe, die für mich die Fälle erstmal aus dem ganzen Unternehmen zugeschickt bekommen, vorsichten, vorselektieren, taugt der was, taugt der nicht, eventuell auch mal Rücksprache mit mir halten und ich dann mehr oder weniger eigentlich nur Zeitfenster für mögliche Drehtage dann quasi zur Verfügung stelle und wiederum ein weiterer Kollege dann die Kunden, die Geschädigten anruft und sagt und eben die Termine macht und die Kamerabegleitung ankündigt.
Ja,
okay. So ist das Prozedere. Das heißt, sobald es dann darum geht, wieder eine neue Staffel zu produzieren, fülle ich diese Rolle des Schadenregulierers, so wie ich das auch früher war, als das Ganze losging, aus. Mittlerweile habe ich dann eben die Führungsverantwortung und bin dann nicht mehr klassisch als Schadenregulierer unterwegs.
Aber dann ist doch das Produzieren einer Staffel müsste doch für dich eigentlich total schön sein, weil du dann für eine, wenn auch kurze Zeit, aus deiner Führungsposition, aus deiner Führungsrolle raus kannst und einfach mal wieder das machen kannst, was dein Team normalerweise macht. Somit bist du doch emotional wieder näher an der Basis, denke ich mir zumindest.
Ja, also tatsächlich genieße ich das total, draußen unterwegs zu sein und auch noch so ein bisschen mitreden zu können, wie momentan einfach auch so Menschen drauf sind, gelaunt sind, also das einfach wirklich in der Praxis noch, sich nicht zu sehr davon zu entfremden, wenn man den ganzen Tag im Elfenbeinturm sitzt. Definitiv ist ein Punkt. Auf der anderen Seite, und ich liebe diesen Job auch total, ich finde wirklich, der Job des Schadenregulierers ist, ich kenne keinen besseren bei der Versicherungsbranche, sage ich ganz ehrlich, weil du, wir hatten es eingangs schon, in den allermeisten Fällen löst du Probleme der Kunden, du hast eventuell sogar Schäden, wo du regulierst, wo, wenn du jetzt nicht als Versicherer helfen würdest, Menschen vielleicht in der Existenz tatsächlich bedroht wären oder es wirklich sehr, sehr einschneidend wäre, wo man sich über Jahre, Jahrzehnte, das Geld, was man dann vielleicht für den Schaden ausgeben muss, wieder ransparen muss. Also wirklich einschneidende Erlebnisse. Und in solchen Momenten einfach helfen zu können und auch diese Dankbarkeit zu erfahren, sich auch dieser Rolle bewusst zu sein, ist was unfassbar Schönes. Und man kommt mit so vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt. Das ist schon ein richtig toller Job.
Was für ein Mega-Statement.
Total toll. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe halt auch als ich seit 2016 habe ich halt die Gruppenleitung übernommen und habe dann damals auch meinem Chef, der mich dann eingestellt hat, gesagt, für mich ist meine Entwicklung jetzt in der Versicherungswelt das, was mich auch ernährt und das, was mich ausmacht. Und ich Fernsehen kann von jetzt auf gleich auch vorbei sein. Ja, es muss nur RTL oder auch die Gotha sagen, wollen wir nicht mehr. Und schon bin ich da raus. Das heißt, das ist keine Sache, auf die ich eine Existenz aufbaue. Das war für mich immer klar. Das heißt, ich habe immer gesagt, mein eigentlicher Job, die Verantwortung fürs Team, auch ich, das ist meine erste Führungsverantwortung gewesen 2016. Ich hatte da einige Entwicklungsfelder, von denen ich noch nicht alle fertig abgeerntet habe. Das heißt, ich habe auch heute noch meine Entwicklungsfelder. Ja. Da habe ich gesagt, das ist für mich der Fokus. Und deshalb habe ich jetzt auch nicht da irgendwas sein lassen oder zurückgesteckt, sondern ich mache dann quasi diese Jobs parallel. Und das wiederum führt dazu, dass Spaß sehr weit hinten ist und eher das Ganze sehr, sehr anstrengend tatsächlich ist und zeitaufwendig ist.
Ja.
Und dann kommt tatsächlich noch, und dann höre ich auch auf rumzuheulen, weil natürlich habe ich mir selbst ausgesucht. Und dann kommt noch die Komponente dazu, die Verantwortung, die du hast. Du hast es eben gesagt, da ist jemand, der betrügt die Versicherung, und machen wir uns nichts vor. Also das Ganze ist im Strafgesetzbuch geregelt. Das ist eine verdammt ernste Sache. Auch wenn so manch einer den Versicherungsmissbrauch als Kavaliersdelikt einstuft, es steht im Strafgesetzbuch. Und je nachdem auch, was ich für einen Job habe, kann es sein, dass ich danach nicht mehr bei Lidl an der Kasse kassieren darf, weil ich mein Führungszeugnis nicht mehr sauber habe. Und es kam schon vor, dass selbst dann, wenn im Fernsehen Dinge ausgestrahlt wurden, danach eine Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat und die Leute, die dann da betrogen haben, letztendlich dann nochmal strafrechtlich sogar verknackt wurden. Also das ist eine verdammt ernste Sache. Und das heißt aber im Umkehrschluss auch für mich, wenn ich halt losziehe mit einem Anscheinsverdacht, dass ich da mir sehr wohl bewusst bin, was ich den Menschen da dann auch unterstelle. Und im Zweifel tue ich das ja so lange, bis ich es beweisen kann oder bis er gesteht. Und wenn ich es eben nicht beweisen kann, naja, dann hat es trotzdem irgendwie ein Geschmäckle. Das heißt, ich versuche immer sehr fair und sehr nah an den Menschen, auch mit den Menschen umzugehen, weil ich das einfach für dann doch das Richtige halte. Aber es ist auch für mich tatsächlich, ich habe da keine Teflon-Beschichtung, sondern ich liege dann abends im Bett und denke, kann ich das verantworten für mich? Gehe ich fair mit den Menschen um? Und das ist tatsächlich auch was mich da sehr stark einnimmt. So. Das ist nicht primär, viele denken immer, der zieht da mit der Kamera los, hat da immer seinen Spaß.
Ja.
Spaß ist ganz, ganz weit hin. Ich sage dir wirklich, Spaß habe ich dann, wenn wir eine Staffel im Kasten haben, wenn wir tolle Fälle haben, wenn wir vielleicht auch natürlich dann Betrügern das Handwerk gelegt haben, wo ich dann auch stolz drauf bin, weil das ist natürlich dann auch die Message, dass das nachher dann auch Menschen sehen und es vielleicht auch eine abschreckende Wirkung hat oder auch eine aufklärende Wirkung hat.
Es ist, ich muss da kurz reingrätschen. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich. Also du vielleicht nicht, aber es ist ja nur schon sehr bagatellisiert, ne? Dieses, ne, ja, du, dann machen wir jetzt mal hier so ein, mein Handy ist runtergefallen, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, ich habe ja hier noch eine Haftpflicht und lala. Also wer hat sich nicht selber schon mal dabei ertappt, diesen Gedanken zu konstruieren, diesen Gedanken zusammenzusetzen? Ob man es dann letzten Endes gemacht hat oder nicht, ist ja vollkommen egal. Mhm. Aber man ist sich in dem Moment ja, glaube ich, weil es so in der Gesellschaft bagatellisiert ist, gar nicht bewusst, was man da wirklich tut. Ich meine, ich gehe ja bei Rot über die Ampel gehen, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, es ist verboten. Aber beim runtergefallenen Handy, das fälschlicherweise versuchen, über einen Betrug irgendwie abzuwickeln, da habe ich weniger Sorge mit, weil es...
Wobei der Vergleich schon echt gerade schwierig ist, weil na klar, über eine rote Ampel, ganz ehrlich, bin ich auch schon mal geflitzt. Erst recht, wenn es später in der Nacht ist und ich weiß, die ist nicht verkehrsabhängig, sondern einfach nach Zeitschaltuhr.
Ja.
Aber das ist halt auch ein Unterschied, ob ich über eine Ordnungswidrigkeit spreche oder sowas. Oder ne, sowas verantworten oder ob ich wirklich anderen Menschen dann Schaden zufüge. Und
genau, in
dem Moment, wo ich eben die Versicherung missbrauche, betrüge ich eigentlich jeden, der seinen ehrlichen Beitrag zahlt. Und der Beitrag könnte einfach, gibt die Statistiken, 6 Milliarden Euro geringer sein pro Jahr, weil das eben so geschätzt die Summen sind, die eben durch Missbrauch abkassiert werden.
Ja.
Und na klar, und so dieser Handyfall und was konstruieren, das ist schon eigentlich ja die eine gehobene Stufe, weil da, wo ich bewusst einen Hergang manipuliere, weiß ich ja auch, dass ich da ja eben bewusst die Unwahrheit sage.
Genau.
Die Frage ist, vorher geht es ja eigentlich schon los, wenn ich einen Schadenfall habe und dann so ein Stück weit, ja, die Dollaraugen losgehen. Und das, und dieser Übergang ist eigentlich fließend. Also es gibt ja einmal die Manipulation im Hergang, es gibt aber auch die Manipulation der Höhe nach, dass ich dann versuche, den Schaden groß zu machen, um möglichst viel rauszuholen. So, und da, wo ich natürlich sage, da ist ein Zimmer betroffen, oder nehmen wir eben nochmal das Beispiel mit dem Gartenhaus. Ja, na klar, der Kunde hat Anspruch drauf, dass das vernünftig gemacht wird, und das ist auch alles schön und gut. Aber dann noch zu kommen und zu sagen, ja, jetzt muss das aber auch nochmal neu angestrichen werden, weil wenn da jetzt eine Schraube raus und danach wieder rein, dann sieht man das aber so. Und schon ist es fließend. Und am Ende kommt einer und sagt, ja, jetzt brauche ich aber ein neues Gartenhaus. So, und was ist dann da jetzt der Betrug und wo endet das Redliche? Und ne? Das ist oft fließend. Und das in der Tat ist schade, weil viele es als Kavaliersdelikt sehen. Es gibt Studien darüber, da hat man Menschen gefragt und jeder Vierte oder jeder Fünfte hat gesagt, Kavaliersdelikt, beziehungsweise macht doch fast jeder Versicherung bescheißen. So.
Genau.
Das ist echt schlecht.
Ja, das ist richtig, genau, schlecht. Weil wenn das, genau das ist das, worauf ich im Prinzip aufmerksam machen wollte, wenn das nicht wäre, hätten wir wahrscheinlich auch geringere Beiträge zu zahlen.
Na klar.
So. Nächste Frage. Hast du Zusatzausbildungen genossen? Also
nein.
Als Schadenregulierer, nein. Weiß ich nicht, macht man da spezielle psychologische Ausbildung, um einfach andere Menschen besser lesen zu können? Oder ist das wirklich antrainiert? Also machen und ein Gefühl dafür bekommen, wann versucht mich einer hinters Licht zu führen und wann nicht?
Ja. Also als ich mit dem Job angefangen habe, war ich, glaube ich, der jüngste Schadenregulierer, den es bei der Gotha so gab. Zumindest wurde mir das irgendwann mal gesagt. Also ich habe meine Ausbildung bei der Gotha gemacht, habe dann nach der Ausbildung beschlossen, noch so ein Bachelorstudium dran zu hängen. Auf den Master hatte ich dann ehrlich gesagt keine Lust mehr. Dann wollte ich wirklich rein in den Job, weil...
Das macht dich sehr menschlich.
Ja, da war dann noch eine Bundeswehr zwischen und auch auf dem Gymnasium habe ich eine Extra-Runde gedreht, weil ich vorher von der Realschule kam. Also ich bin so ein bisschen Spätzünder. Und irgendwann wollte ich dann wirklich mal in den Job rein und habe dann eben während des Studiums schon, also in der Ausbildung schon, mich echt bei Haftpflichtschaden in der Abteilung, aber auch vor allen Dingen wegen der Menschen dort. Ich hatte ganz, ganz tolle Chefs, tolle Kollegen. Ich habe mich da einfach sehr, sehr wohl gefühlt und bin dann in der Ausbildung sogar zweimal da gewesen. Also, aber jetzt muss ich natürlich auch sagen, auch die Sparte hat mich natürlich tierisch interessiert. Eine Haftpflicht, sagt jeder, der in Haftpflicht arbeitet, das ist die Königsdisziplin. Okay. Es ist einfach Haftpflicht tatsächlich ein sehr breites Feld, weil es kann halt alles Mögliche passieren. Du hast nicht so eingeschränkt bestimmte versicherte Gefahren. Es muss jetzt nicht zwangsläufig brennen oder stürmen oder Leitungswasser austreten, wie jetzt im Sachgeschäft, sondern bei Haftpflicht kann halt alles passieren. Du musst halt eine im Verkehr erforderliche Sorgfalt verletzen oder eine Vertragspflicht verletzen.
Ja.
Und das, was an Schaden passiert, kann auch sehr vielfältig sein. Und es ist halt so ein bisschen juristischer noch. Das hatte mich damals dann einfach total gereizt. Und während des Studiums habe ich dann quasi einen 30%-Job, glaube ich, war das, weiter dort im Innendienst dann gearbeitet, auch dann sukzessive immer mehr dann Schäden auch reguliert. Und nach dem Studium war dann die Frage, was machen wir mit dem Heidmann? Und dann hatte mein damaliger Chef gesagt, den sehe ich ehrlich gesagt im Außendienst, weil ich schon immer ja ein aufgeschlossener, ein geselliger, ein humorvoller Typ war. Und irgendwie hat er das in mir gesehen. Und da bin ich ihm bis heute natürlich unendlich dankbar für, weil diese Zeit als Schadenregulierer war wirklich, wirklich eine richtig, richtig tolle Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht und du kommst halt auch echt rum, du lernst viel dazu, was du auch so selber für deinen Alltag brauchst. Und so kam das. Und das tatsächlich ist es Learning by Doing. Viele Fälle, gerade am Anfang, wenn du dann so in Gebäudeschäden unterwegs bist, dann nimmst du vielleicht häufiger dann doch auch nochmal ein Gebäudesachverständigen mit rein, gehst dann aber bei dem Termin mit raus. Du lernst immer was dazu. Ja. So, irgendwann wirst du natürlich ein bisschen sicherer, kennst dann irgendwann auch die üblichen Preise für Trocknung, für Abriss, für Aufbau von Riegel zum Boden und schlag mich tot. Das heißt, deine Kompetenzen wachsen natürlich. Du hast jetzt auf die Gesprächsführung, auch da lernst du natürlich dazu. Du lernst, wenn du dich im Ton vergreifst, was das für Konsequenzen hat. Du merkst aber auch, wie musst du mit einem Menschen wie umgehen. damit du vielleicht auch zu einem guten Ergebnis kommst. Es gibt Menschen, die brauchen erstmal viel Status, viel Geltung, denen musst du Raum geben. Es gibt andere, die musst du vielleicht erstmal in den Arm nehmen und sie einengen und sagen, wir kriegen das hin. So, das kann man natürlich auch nochmal über Seminare vertiefen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du erstmal da seminarmäßig durch ein weiteres Studium oder so gehst und erst dann losgelassen wirst auf die Menschen. Du brauchst als Regulierer brauchst du so drei wesentliche Kompetenzen. Sage ich auch immer, wenn ich jetzt auch gerade habe ich wieder einige Vakanzen im Team, auch im Team Süd gibt es Vakanzen. Also wer da Lust hat auf Schadenaußendienst, der kann gerne mal bei mir anklopfen, auch unverbindlich einfach mal abklappern, ob wir vielleicht zueinander passen. Ja. Aber ganz grundsätzlich brauchst du drei Kompetenzen. Du musst ein Stück weit, nicht nur ein Stück weit, du musst ein gewisses technisches Verständnis haben, du musst dich in technische Zusammenhänge reindenken können und auch sowas wie Gebäude, Gewerkewissen, da musst du eine gewisse Affinität haben, weil das ist der Gebäudeschaden, der Leitungswasserschaden oder dann auch Hausrat, das ist schon das Gros der Fälle. Ja? Das ist das eine. Das andere ist natürlich das Versicherungsrechtliche, die Juristerei dabei auch, Rechtsprechung, Auslegung von Bedingungen, Regulierungspraxen etc. Das sollte dir auch liegen. Ja. Und das dritte ist eigentlich die Kommunikation mit Menschen können, Menschenfreund sein. Und wenn du die drei Dinge hast, dann taugst du auch zu einem guten Schadenregulierer.
Was ich wahrgenommen habe, die Gotha scheint ein wirklich guter Arbeitgeber zu sein. Weil du hast gerade gesagt, du hast auf 30% weiterarbeiten können, währenddessen du ein Studium gemacht hast. Also das scheint dir ja deine Versicherung, die Gotha, ermöglicht zu haben. Ganz davon abgesehen, dass du dann auch noch einen Mentor oder einen guten Chef hattest, der halt eben gewisse Dinge vielleicht in dir gesehen und gefördert hat, die du vielleicht selber von dir noch gar nicht gesehen hast zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich bin selber gerade total begeistert von der Gotha. Mike, wie ist das mit dir? Bist du noch da?
Ja, ich höre gespannt zu und habe schon die Bewerbungsmappe fertig.
Wie ist das bei dir? Hast du vielleicht nochmal ernsthaft vielleicht mal ins Kalkül gezogen, vom Vertriebler zum Regulierer zu werden?
Naja, da wir in der Agentur ja beides machen. Zum einen die Verträge verkaufen, an den Mann bringen und zum anderen auch bis zu einer gewissen Summe zumindest auch selbst praktisch den Job machen, den auch Timo da macht oder gemacht hat früher.
Ja.
Ist er so ein bisschen verbunden. Sicherlich nicht so spannend wie bei ihm und sicherlich nicht auch in der Größe vom Volumen her, von den Schadenhöhen her. Aber es macht tatsächlich auch mir sehr viel Spaß, Schäden zu regulieren, den Menschen dabei zu helfen. Und auch vor allem, Timo, Entschuldigung, dass ich das sagen muss, auch mal dem Innendienst zu sagen, dass sie falsch lagen und ihnen mit dem VVG zu kommen und dann zu sagen, das ist doch versichert. Und auch das gibt es ja leider.
Ja, okay.
Aber es macht Spaß, auf jeden Fall.
Ja, sehr cool.
Schön. Also ich will noch mal einen kleinen Werbeblock reinschieben, bevor ich auf dieses Statement eingehe. Also aktuell habe ich tatsächlich Vakanzen bei der Gotha, die ich vermitteln könnte, in Wetzlar, Bad Homburg, in Gießen, in Halle, Leipzig, Bonn, Koblenz. Also wenn sich da jemand angesprochen fühlt aus der Hörerschaft oder auch unter euch beiden, lasst uns gerne einfach mal sprechen. Und jetzt zu deinem Statement. Ich werde nicht müde darin, weil ich finde, wir hatten eben über das Branchenimage so ein bisschen auch gesprochen und über das Thema, wie steht jemand zum Versicherungsmissbrauch. Und na klar, was ich auch häufiger dann zugespielt bekomme, super toll, was ihr da macht im Fernsehen, Betrüger an das Handwerk legen, super. Und dann aber, Versicherer sind ja auch nicht alle Engel, sondern die wollen ja dann auch irgendwie möglichst nicht bezahlen und dies und das und jenes. Und da kann ich auch nur sagen, das stimmt, also nach meiner Wahrnehmung nicht so wirklich. Ich rede allerdings jetzt wirklich nur von meinem Mikrokosmos. Ich kann jetzt nicht für alle Versicherer eine Lanze brechen. Aber ich kann nur sagen, ganz häufig ist es so, dass eine Erwartung da ist von Kunden oder von Beteiligten oder auch vom Vertrieb und dass dann diese Erwartung enttäuscht wird. Und eine Erwartung enttäuscht wird, weil halt das Produkt oder auch der Versicherungsumfang oder auch eine Haftung, ein Zusammenhang, was ist Deckung, was ist Haftung in der Haftpflichtversicherung oder auch Rechtsprechung nicht so richtig verstanden wird und aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich das Interesse da ist zu verstehen, sondern man hat einfach die Erwartungshaltung, jetzt habe ich jahrelang bezahlt, jetzt will ich auch, dass bezahlt wird und zwar ohne Diskussion. Und das ist das eine. Und das andere ist, wo ich nicht müde werde, auf allen Seiten sitzen halt Menschen. Ja. Und jeder Mensch hat auch mal einen guten Tag, einen schlechten Tag und jeder Mensch macht auch mal Fehler. Und dann ist es ganz wichtig, wie man da miteinander umgeht. Und keiner sitzt auf einem höheren Ross als der andere. Wir als Versicherer sind ein Dienstleister. Das heißt aber nicht, dass der Kunde sich alles rausnimmt. Man muss fair bleiben im Umgang. Man sollte sich nicht betrügen. Man sollte irgendwo freundlich miteinander umgehen. Man braucht sich nicht beleidigen. Ja, das gilt so für alle Richtungen. Und auch ich habe mal einen schlechten Tag. Dann bin ich vielleicht anders in der Außenwahrnehmung, als wenn ich einen guten Tag habe. Aber ganz grundsätzlich ist das so das, was ich gerne dann immer wieder betone, dass es eigentlich für jeden der Beteiligten, ob das jetzt ein Innendienst ist, der über einen Außendienst meckert, ein Außendienst, der über einen Innendienst meckert, ein Kunde, der über einen Versicherer meckert oder wie auch immer, müsste eigentlich immer das Bestreben sein, so zu verstehen, hey, was ist eigentlich gerade wirklich das Problem des anderen und können wir das nicht irgendwie heilen und dann irgendwie zu einer guten Lösung für alle kommen? Weil am Ende will auch der Sachbearbeiter einfach nur seinen Schreibtisch möglichst blank haben. Und den hat er blank, wenn er die Schäden sauber nach Bedingungen, nach Rechtsprechung vernünftig reguliert. Der hat nichts davon, wenn er irgendwas ablehnt. Das ist überhaupt nicht das, ne, wann er einen guten Job macht, sondern er muss den Job machen, das ablehnen, was abzulehnen ist und das regulieren, was zu regulieren ist. Und je besser ihm da auch zugearbeitet wird, auch vom Kunden, je besser ein Schaden dokumentiert ist, je besser es nachvollziehbar ist, je besser man miteinander auch über vielleicht mal konfliktgeladene Dinge, ungemütliche Dinge sprechen kann, desto besser ist das. Aber eigentlich will keiner dem anderen was Böses. Außer von mir aus der Betrüger.
Das meinte ich aber auch nicht, wo ich das gesagt habe. Und ich finde es auch, also für mich ist auch der Anspruch, als aus Sicht des Vertrieblers, des Außendienstes, der das Ganze verkaufen muss vorher, auch immer extrem wichtig, dem Kunden auch deutlich zu machen, was eben nicht versichert ist, damit er von vornherein weiß, das und das haben wir zwar abgedeckt, aber das eben nicht. Und dann brauchst du nicht in einem Jahr kommen und sagen, ich habe aber jetzt den und den Schaden, warum zahlt ihr nicht? Mhm. Und das ist mir schon sehr wichtig beim Verkauf. Dann verkaufe ich lieber einen Vertrag weniger, ganz ehrlich, als dass ich irgendwas an den Mann bringe, weil ich gerade im Monatsende noch zwei Verträge brauche und dann in 3 Jahren mir anhören kann, warum denn das und dies so nicht übernommen wird. Von daher möchte da gerne für beide Seiten natürlich den Land zu brechen.
Da seid ihr.
Die Schadenbearbeiter haben es nicht einfach, das muss man auch ganz deutlich sagen. Mhm. Auch in der Menge der Vorgänge, die sie bearbeiten müssen.
Das ist ja schon wieder eine Steilvorlage, ne? Also ich hatte jetzt letztlich auch, da hat mir dann ein Mitarbeiter, hat mir dann einen Vorgang mal zur Kenntnis gegeben, weil momentan sind schon wirklich sehr, sehr raue Zeiten, muss ich sagen. Ich glaube, so insgesamt gesellschaftlich, das heißt viel Unzufriedenheit, viel in Frage stellen, Corona, Krieg und Preise explodieren und echt alles ziemlich ätzend. Da hatte ich jetzt letztlich einen Vorgang, da ist ein Mitarbeiter von mir draußen gewesen, da hatte eine, war eine Kundin oder eine Geschädigte, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall den Beteiligte im Schadenfall, irgendwie 2 Vornamen mit Bindestrich oder ohne, ich weiß es nicht, Doppelnachnamen mit Bindestrich. Jedenfalls hatte er in seinen Dokumenten ihren Namen dann irgendwie falsch geschrieben oder zu einseitig, ja. War dann halt, weiß ich nicht, jetzt Doris Müller anstatt Doris Müller Schnabel oder was auch immer. So, und anstatt, dass sie ihm dann sagt, hör mal, bitte mal richtig, ja, ist sie ohne Quatsch jetzt nach, was war das, Paragraph 16 Datenschutzgrundverordnung, wonach man irgendwie, Artikel oder was denn das, wo man dann Anspruch auf Korrektur hat, den hat sie geltend gemacht über den Datenschutzbeauftragten der Gotha, anstatt halt einfach mal direkt den Mitarbeiter zu sagen, hör mal zu, ich heiße übrigens so und so, mach mal richtig. So, ja, das ist für mich so ein Beispiel, wie manche Leute echt unterwegs sind. Da wird es dann auch schwierig, sich dann irgendwie auf Augenhöhe zu begegnen.
Das zeigt nur umso mehr, dass nur Sinnstiftung kann helfen. Weil ihr habt, also der Nehmer und der Geber bei der Versicherung, dass die gelegentlich in Zielkonflikte kommen, aus vorhin schon angesprochenen Gründen, das ist ja fast normal. Aber einfach auf Augenhöhe begegnen und dann Sinnstiftung betreiben. Warum haben wir das denn jetzt wieder nicht mitversichert? Das, was du gerade ja schon, Timo, gesagt hast, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, also bei mir ist das zumindest so, und ich behaupte, ich bin nur einer von vielen, weil ich halt eben der Durchschnitt der Gesellschaft bin, glaube ich, bin nichts Besonderes. Ja, ich bin nichts, ich will damit sagen, ich bin ja nichts Besonderes. Und ich denke, ich tick fast so wie viele oder fast alle anderen. Wenn man mich abholt und mir erklärt, worum es geht, dann bin ich zu 99% in der Lage zu sagen, ja gut, okay, dann ist das halt eben jetzt gerade so.
HIH Werbung. Aus dem Hinterzimmer für das Hinterzimmer.
Wir alle haben Pläne, Wünsche und Ziele. Große und kleine. Private und berufliche. Manches kann gar nicht schnell genug gehen. Anderes schieben wir vor uns her. Von manchen Dingen verabschieden wir uns im Lauf der Zeit. Andere Pläne werden wichtiger und größer, je länger wir leben oder je mehr wir mit vollem Einsatz ein Unternehmen aufbauen. Doch was es auch ist, wir haben alle etwas, für das wir morgens aufstehen. Ich auch. Um Sie dabei zu unterstützen, Ihre Ziele zu erreichen. Um das abzusichern, was Ihnen am Herzen liegt. Und um für Sie im Schadensfall da zu sein. Darum berate ich nicht nur ganzheitlich, sondern immer auch vorausschauend. Denn ich weiß, wie schwierig es ist, sich auf das Jetzt zu konzentrieren. Und dabei nicht die Zukunft aus dem Blick zu verlieren. Gemeinsam schaffen wir das. Im persönlichen Gespräch vor Ort, per Telefon oder online. So effizient und zeitsparend, wie es die modernen digitalen Wege und Tools ermöglichen. Oder so persönlich, wie Sie wollen. So begleite ich Sie bei allem, was Ihnen im Leben wichtig ist. Selbst gestärkt durch über 200 Jahre Erfahrung der Gotha und mit der Kraft der Gemeinschaft an Ihrer Seite.
HIH, das war's mit der Werbung. So, das war der erste Teil mit Versicherungsdetektiv Timo Heidmann. Weitere humorvolle Anekdoten, aber auch eine sehr nachdenklich stimmende Geschichte aus der aktuellen Staffel bewegt uns im zweiten Teil der 41. Ausgabe. Bis bald!